systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Dienstag, der 14. April 2026. Willkommen zur 293. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und heute widmen wir uns endlich mal der Schweiz. Aber ich vermute mal, Bettina, es geht nicht um deine Steuersparmodelle, oder?
Nee, tatsächlich ist die Schweiz nicht Teil meines Steuerkonzeptes. Aber trotzdem wird uns die Schweiz ja nicht nur als Steueroase, sondern auch sonst als Sehnsuchtsort vieler Arbeitgeber zumindest präsentiert oder vieler Konservativer. Und das haben wir uns mal genauer angeguckt.
Das war Bettina Kohlrausch, Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut an der Hans-Böckler-Stiftung. Und Naomi Zur-Linden, hallo.
Hallo.
Du bist Ökonomin der größten Schweizer Gewerkschaft, der UNIA, und unter anderem verantwortlich für das Dossier Arbeitszeit. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt per E-Mail an systemrelevant@böckler.de, also Hinweise, Korrekturen, Unmut, Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts, derer haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Unser heutiges Thema befasst sich mit Arbeitszeiten und wem es wie gut geht, mit welchen Arbeitszeiten. Und wir kennen ja die Ausgangslage. Deutschland steht am Abgrund, keiner will mehr arbeiten und die Frauen besonders wenig. Und bevor Bettina jetzt protestiert, gibt es natürlich einen Lösungsvorschlag. Es müsse alles so sein wie in der Schweiz. Hört man zumindest recht oft. Sehnsuchtsort ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff dafür. Da arbeitet man mehr, da ist man reicher und im Grunde sollte Deutschland das auch anstreben und das sei doch alles ganz einfach. Und das ist ja auch etwas, was in der politischen Diskussion gerade sehr präsent ist. Wenn wir denn nur arbeiten, mehr arbeiten, dann wird schon alles gut. Und das, glaube ich, sollten wir vielleicht heute mal ein bisschen hinterfragen. Oder was meinst du, Bettina?
Das meine ich auch. Und tatsächlich war das auch die Motivation, warum wir dieses Papier geschrieben haben, Noemi und ich, weil wir tatsächlich uns auch einmal getroffen haben zu einem inhaltlichen Austausch, wo noch gar nicht klar war, dass wir viel über Arbeitszeit reden werden. Interessanterweise hat Noemi aber gesagt, dass sie als Gewerkschaft sich gerade sehr kritisch mit den sehr, sehr hohen Arbeitszeiten in der Schweiz auseinandersetzt. Und ich habe gesagt, das ist ja wirklich interessant für mich, denn wir sind ja auch gerade extrem in Arbeitszeitdebatten drin. Permanent wird gefordert, dass die Lebensarbeitszeit zu verlängern, also das Rentenalter zu erhöhen, die wöchentlichen Arbeitszeiten entweilweise zu erhöhen, Feiertage zu streichen, also irgendwie dafür zu sorgen, dass die Menschen mehr Erwerbsarbeit leisten. Und immer wenn ich da Einwände gegen erhebe, kommt irgendwann das Argument, ja, aber die Schweiz. Warum können wir das nicht, wenn das in der Schweiz geht und in der Schweiz ist doch alles besser? Offensichtlich kann das ja niemandem schaden, mehr zu arbeiten, weil die Schweiz ja der absolute Sehnsuchtsort ist und das Land, in dem alles perfekt ist, inklusive der Landschaft. Und in diesem ersten Austausch haben wir eben, das können wir uns ja gleich auch nochmal genauer angucken, eben festgestellt, dass diese in der Tat höheren Arbeitszeiten oder Erwerbsarbeitszeiten, das vielleicht nochmal als kleiner Einschub, Arbeitszeit ist nicht gleich Erwerbsarbeitszeit. Menschen leisten auch sehr viel unbezahlte Arbeit, Frauen mehr als Männer. Aber diese auch sehr hohen Erwerbsarbeitszeiten in der Schweiz haben eben auch viele Schattenseiten. Und die haben wir dann einfach mal ein bisschen näher beleuchtet, weil unser Eindruck war, dass das in der Debatte keine große Rolle spielt. In der deutschen Debatte zumindest.
Ja, Noemi, wie sieht's denn da aus?
Die Arbeitszeiten in der Schweiz sind tatsächlich sehr lang. Im Durchschnitt sind die vertraglichen Arbeitszeiten 41,7 Stunden, also fast 42 Stunden. Und wir sehen tatsächlich, dass diese langen Arbeitszeiten halt auch viele Probleme mit sich bringen, dass sie als lange Arbeitszeiten sind schädlich für die Gesundheit der Arbeitnehmenden und die Vereinbarung zwischen eben bezahlter und unbezahlter Arbeit, welche ja Bettina schon erwähnt hat, dass die sehr schwierig wird mit so langen Vollzeitstandards. Und deshalb auch viele Frauen vor allem Teilzeit arbeiten müssen.
Ist denn die Gewerkschaftsdurchdringung in der Schweiz ähnlich wie in Deutschland? Kann man das vergleichen?
Also was ich weiß, ist, dass der Abdeckungsgrad der Tarifverträge ist etwa 50% in der Schweiz und ich glaube in Deutschland höher.
Was ich nochmal zu der Teilzeitquote ganz interessant fand, ist, dass nicht nur bei Frauen die Teilzeitquote höher ist, sondern auch bei Männern. Also auch bei Männern ist die Teilzeitquote fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Trotzdem wird natürlich im Durchschnitt noch mal mehr pro Jahr gearbeitet. Aber das zeigt ja, dass diese Arbeitszeitnorm überhaupt nicht akzeptiert ist von den Menschen oder dass viele Menschen, die die Möglichkeit haben, weniger arbeiten, weil die Norm für sie zu hoch ist. Und da wäre auch nochmal meine Frage, Noemi, das haben wir gar nicht in dem Kommentar formuliert, aber es ist ja wahrscheinlich so, dass dann die Frage, wer sich leisten kann, in Teilzeit zu gehen oder die sozialen Verwerfungen, die damit einhergehen, also wer die Lohnverluste verkraften kann oder sie eben nicht verkraften kann, an Vollzeit arbeiten kann, dass das wahrscheinlich auch was mit dem Einkommen zu tun hat oder der sozialen Absicherung oder der Schicht oder wie immer man das formulieren möchte. Also dass da auch nochmal eine zusätzliche soziale Schieflage mit reinkommt. Kann man das so sagen?
Ja, ich finde das auch eine sehr interessante Beobachtung, dass eben in der Schweiz sind ja etwa 20% der Männer arbeiten Teilzeit und ich glaube in Deutschland eben nur etwa 10%. Und das hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat sich das auch stark verändert. Also ich glaube in den letzten 20 Jahren waren es eben auch noch 10% der Männer und das hat sich stark verändert. Während bei den Frauen sind eben in der Schweiz etwa 60% der Frauen arbeiten in der Schweiz Teilzeit und das relativ konstant auch über die Zeit. Und ich denke auch, es hat hier eine sehr wichtige ökonomische Komponente, auch dass es sicher eher so ist bei einem Paar, dass es sich eben leisten kann, dass zum Beispiel auch der Mann Teilzeit arbeitet, dass das dann natürlich sozusagen auch einen gewissen, ich würde mal sagen, Zeitwohlstand dann auch ermöglicht. Natürlich auch immer noch mit einer Verringerung des Einkommens. Deshalb können sich das dann auch nicht alle leisten und halt bei Paaren, welche weniger verdienen, ist es dann halt noch viel mehr so, dass die Männer weiterhin Vollzeit arbeiten, weil sie tendenziell dann natürlich auch mehr ein höheres Einkommen haben als die Frauen und dass dann halt die Frauen einfach ihr Erwerbspensum reduzieren und das geht dann ganz stark zulasten natürlich der Frauen und auch schon nur in ihrer ökonomischen Unabhängigkeit, welche sie dann eben nicht haben, wenn sie bloß Teilzeit oder teilweise halt auch gar nicht arbeiten, um eben doch die Erwerbsarbeit und die unbezahlte Arbeit vereinbaren zu können.
Und das fand ich auch nochmal interessant, dass am Ende des Tages, auch wenn Frauen dann in Teilzeit arbeiten, orientieren sie sich ja schon auch an dieser höheren Arbeitsnorm und im Ergebnis führt das aber auch dazu, dass vor allen Dingen zählt man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammen, Frauen deutlich mehr arbeiten als Männer. Das heißt, wenn man, was ja in Deutschland auch immer gefordert wird, Lars Klingbeil hat es jetzt kürzlich in seiner berühmten Bertelsmann-Rede wieder formuliert, Frauen sollen mehr arbeiten. Er meint damit Erwerbsarbeit und ignoriert eben die Sorgearbeit, die sie leisten. Und wenn man das immer nur fordert, ohne eine Logik zu haben oder Instrumente, die auch die Umverteilung der unbezahlten Sorgearbeit mitdenkt zwischen den Geschlechtern, dann führt das halt einfach zu einer zusätzlichen Belastung von Frauen. Und das sieht man ja in der Schweiz tatsächlich auch, wenn ich das richtig gedeutet habe, die Zahlen, die wir da zusammengetragen haben.
Ja, also das würde ich unbedingt unterstreichen, oder? Wir sehen, dass insgesamt Frauen in der Schweiz, also eben wenn man bezahlte Erwerbsarbeit und unbezahlte Care-Arbeit zusammenzählt, über 57 Stunden pro Woche arbeiten. Und Männer kommen auf 54 Stunden eben bezahlt und unbezahlt zusammen. Und ich glaube, in Deutschland sind die Größenordnungen ähnlich, aber in der Schweiz ist es eben noch mehr, weil eben halt ein höherer Vollzeitstandard gilt und dann halt auch Teilzeit wahrscheinlich eher noch höher ist. Und es zeigt einfach, dass es völlig zu kurz gegriffen ist, wenn man fordert, die Frauen sollen mehr bezahlt arbeiten, weil es eigentlich gar nicht möglich ist, weil die unbezahlte Arbeit, die muss ja auch geleistet werden. Die kann man nicht einfach nicht machen. Und deshalb braucht es genau, wie du sagst, oder andere Lösungsansätze, damit das überhaupt möglich ist.
Also um es nochmal ganz klar zu sagen, also Frauen zählt man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammen. Frauen in der Schweiz arbeiten mehr als Frauen in Deutschland. Jeweils arbeiten Frauen sowieso in den Ländern mehr als Männer, zählt man die bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammen. Aber tatsächlich müssen die Frauen in der Schweiz auch mehr arbeiten als die Frauen in Deutschland. Und das zeigt halt einfach, dass diese Arbeit, die von Frauen oder wenn gefordert wird, Frauen müssen mehr arbeiten, tatsächlich das bedeutet, dass sie mehr arbeiten müssen, aber eben auch zusätzlich zu ihrer unbezahlten Sorgearbeit. Das heißt, dass man wirklich auch einen Großteil dieser Belastung einfach den Frauen zuschiebt oder aufwälzen möchte. Und das spielt in der ganzen Debatte überhaupt keine Rolle, dass Frauen ja schon de facto mehr arbeiten. Wenn man von ihnen verlangt, zusätzlich nochmal mehr zu arbeiten, dann muss man wirklich sehr ernsthaft darüber reden, was das eigentlich bedeutet an entweder zusätzlich Belastung oder einer anderen Form der Umverteilung von Sorgearbeit. Und das hat mir dieser Vergleich mit der Schweiz auch nochmal sehr, sehr deutlich gemacht.
Das Ganze hat natürlich Konsequenzen. Ne? Ich kenne das ja auch aus der DDR. Da durften dann die Frauen, haben dann einen Haushaltstag im Monat bekommen, wo sie dann explizit frei hatten, um sich um den Haushalt zu kümmern, aber hatten ansonsten auch diese Doppelbelastung. Und so ein bisschen läuft das, also ich will es jetzt nicht hundertprozentig vergleichen, weil es ja dann auch ein anderes System war, aber es läuft ja im Grunde darauf hinaus, dass sich dieser Widerspruch nie aufgelöst hat, auch in den westlichen Gesellschaften ja. Dann nicht. Und das hat natürlich eine Konsequenz. Und die Konsequenz von Mehrarbeit, würde ich mal vermuten, schlägt sich ja irgendwo auch nieder, sei es in psychologischer Natur oder dann auch eben in körperlicher. Ne? Liegt auch vielleicht auch ein bisschen daran, was man dann arbeitet.
Ja, genau. Also in der Schweiz sehen wir das eigentlich sehr gut oder sehen wir das stark. Auch wenn wir die Entwicklung über die letzten Jahre anschauen, gibt es einen Jobstressindex, welcher von der Gesundheitsförderung Schweiz jeweils alle paar Jahre publiziert wird. Und hier sieht man einen starken Anstieg zwischen 2014 und 2022. Das sind die letzten verfügbaren Daten, dass immer mehr Leute gestresst sind und dass auch immer mehr Leute emotional erschöpft sind. Also 2022 war fast jede und jeder dritte Arbeitnehmende fühlte sich emotional erschöpft. Und das ist höchst problematisch, weil emotionale Erschöpfung ist ein Indikator auch für Burnout. Man sieht auch, dass die krankheitsbedingten Abwesenheiten stark zugenommen haben in den letzten ungefähr 10 Jahren. Wir sehen also hier, dass irgendetwas nicht so gut läuft, dass es nicht so läuft, wie es sollte in der Arbeitswelt. Und die langen Arbeitszeiten, also es ist naheliegend, dass die langen Arbeitszeiten, die wir in der Schweiz haben und natürlich auch der zunehmende Druck, den es in der Arbeitswelt gibt, dass der für diese gesundheitlichen Auswirkungen auch zumindest mitverantwortlich ist. Dazu gibt es ja auch Studien, welche zeigen, dass lange Arbeitszeiten sich negativ auswirken auf die Gesundheit, welche eben zusammenpassen mit dieser Entwicklung oder mit dieser schlechten Entwicklung in der Schweiz. Also wir wissen zum Beispiel, dass lange Arbeitszeiten von mehr als 48 Stunden zu gesundheitlichen Belastungen führen und zu zusätzlichem Stress, also von 48 Stunden pro Woche. Oder zum Beispiel von mehr als 10 Stunden pro Tag. Oder dass auch mit zunehmenden Arbeitszeiten das Unfallrisiko extrem stark ansteigt.
Ich fand das auch total interessant, weil so oft habe ich das also wirklich in Zahlen dann doch nicht gelesen, dass du gesagt hast, die Gesundheitsförderung Schweiz berechnet, dass die arbeitsbezogener Stress die Schweizer Wirtschaft im Jahr 2022 rund 6,5 Milliarden Franken gekostet hat. Und das Argument, das natürlich auch wissenschaftlich einfach nicht trägt. Was ja ganz oft kommt, ist, dass wir in der Tat in der Schweiz viele positive Dinge beobachten, hoher Lebensstandard, relativ hoher Wohlstand. Aber dass man ja sagen muss, wenn man sich diese Zahlen anguckt, dass nicht wegen dieser langen Arbeitszeiten, sondern eher trotz dieser langen Arbeitszeiten diese positiven Zielmarken erreicht werden. Und das Argument, was häufig gemacht wird, ist ja zu sagen, dass die Arbeitszeiten diese positiven Effekte haben, also den hohen Lebensstandard, den hohen Wohlstand. Und das ist auch sowieso im internationalen Vergleich Quatsch, weil es gibt einfach keinen linearen Zusammenhang zwischen den durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeiten in einem Land und dem Wohlstand. Also es gibt Länder, die haben einen hohen Wohlstand und hohe Arbeitszeiten, wie die Schweiz. Es gibt welche, die haben eher niedrige und trotzdem hohen Wohlstand. Es gibt welche, die haben nicht so einen hohen Wohlstand und trotzdem lange Arbeitszeiten. Also es gibt da einfach keinen linearen Zusammenhang. Und deshalb ist das eben auch diese Annahme und Unterstellung, in der Schweiz läuft alles so super, weil die alle so viel arbeiten, einfach ein bisschen kurz gesprungen. Im Gegenteil, man müsste eigentlich sagen, obwohl sie so viel arbeiten, ist es in der Schweiz so schön nach wie vor. Oder gibt es so viele positive Aspekte des Lebens auch?
Ja, also ich würde das unterstreichen. Da hast du ganz recht, Bettina. Ich denke auch, was wir sehen, ist eben, dass diese langen Arbeitszeiten haben große Auswirkungen auf das Leben der Menschen, was wir auch vorher schon besprochen haben. Zum Beispiel auf die Vereinbarkeit oder die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zum Beispiel von Beruf und Privatleben, von auch genügend Erholung. Und eben, es ist erschreckend, wenn man sich die Zahlen ansieht, dass Milliarden von Franken dann eben auch für die Wirtschaft, für die Gesellschaft verloren gehen, einfach weil die Leute Leute oder die Arbeitnehmenden gesundheitlich beeinträchtigt sind, weil sie gestresst sind wegen der Arbeit, wegen den langen Arbeitstag. Diese Milliardenkosten, die entstehen, sieht man zum Beispiel, wenn man sich die Zahlen zu den Kosten vom Präsentismus anschaut. Also eben, wir wissen, dass wenn die Leute krank zur Arbeit gehen, dass die dann halt natürlich viel weniger produktiv sind. Und deshalb ist das ein großes Problem, auch für die Gesamtwirtschaft ein großes Problem, dass wir diese langen Arbeitszeiten haben, dass wir grundsätzlich Stress oder zu viel Stress in der Arbeitswelt haben. Das wirkt sich eben negativ aus auf die Gesundheit und dann eben auch auf die Produktivität der Arbeitnehmenden. Natürlich auch, wenn die Arbeitnehmer krank sind und komplett ausfallen. Wir haben ja eben vorher gesehen, dass die Ausfälle, die krankheitsbedingten Ausfälle bei der Arbeit sehr stark zugenommen haben in den letzten Jahren. Und auch das kostet natürlich die Gesamtwirtschaft auch.
Ja, und das ist auch irgendwie so aberwitzig, ne? Weil einerseits hat man keinen ökonomischen Mehrwert und gleichzeitig belastet man die Beschäftigten deutlich stärker. Und es ist ja auch, also überhaupt die Annahme, man sei automatisch produktiver, nur weil man länger arbeitet, ist ja auch schlicht Unsinn. Also es ist ja nicht nur die Frage, irgendwie sitzt man da, sondern die Frage ist ja, macht man was, was Produktivität schafft? Und das hat halt so viele Voraussetzungen. Also man braucht eine vernünftige Infrastruktur, man braucht natürlich auch Menschen, die sich noch konzentrieren können und leistungsfähig sind. Also einfach anzunehmen, die pure Präsenz am Arbeitsplatz, die lange, würde dazu führen, dass die Menschen Produktivität ankurbeln oder was fürs Wirtschaftswachstum tun, ist halt, ja, das ist schon naiv, kann man vielleicht im besten Willen sagen. Und dann stellt sich auch die Frage, was ist eigentlich der Wunsch dahinter, wenn man möchte, dass die Leute länger arbeiten? Also worum geht's hier wirklich? Ja, und tatsächlich, weil die Ziele, die unterstellt werden, die man damit erreicht, die werden, das finde ich, zeigt das Beispiel der Schweiz, durch längere Arbeitszeiten nicht erreicht.
Also in Deutschland haben wir zumindest das Phänomen in dieser Debatte auch, dass es natürlich nicht nur darum geht, dass die Leute mehr arbeiten und dann dadurch mehr verdienen, sondern im Grunde sollen sie ja mehr arbeiten und das Gleiche verdienen, ne? Also das ist ja auch ein sehr, sehr klarer Schlag in dieser Debatte.
Ja.
Und dazu fand ich dann indirekterweise eine Zahl bei euch sehr interessant. Also in Deutschland ist es wohl so, dass 19% der ArbeitnehmerInnen irgendwie mehrfach im Monat quasi in ihrer Freizeit arbeiten und in der Schweiz sind das 29%. Das spricht ja auch dafür, dass so eine Entgrenzung dann auch ohnehin stattfindet, ne? Also dass man auch gar nicht mehr dann diesen Teil, den man in den Freizeitbereich legen würde, oder wo man sagen würde, das ist Freizeit, dass der ja auch nicht unbedingt Freizeit ist, sondern dass auch der immer wieder mal mit Arbeit zugedeckt wird, um irgendwelche Dinge noch zu erledigen oder Anforderungen zu erfüllen. Also so, dass die wirkliche Erholungszeit wahrscheinlich noch wesentlich geringer ist als das, was wir jetzt hier so gezeichnet haben, ne?
Also tatsächlich gibt es auch dazu Forschung, dass fragmentierte Arbeitstage natürlich extrem belastend sind. Also es geht nicht nur darum, wie lang arbeitet man, sondern auch, wie ist diese Zeit strukturiert. Und was man ja jetzt auch am Beispiel der Schweiz sieht, ist, dass wenn die Arbeitszeiten sehr lang sind, dann gibt es fragmentiertere Arbeitszeiten. Das heißt, man unterbricht die vielleicht, um irgendwie, keine Ahnung, Kinder abzuholen oder so und setzt sich dann abends nochmal dran. Das ist extrem belastend und es gibt auch Forschung, die zeigt, dass auch diese Fragmentierung von Arbeitszeit, anders als oft unterstellt wird, eher Geschlechterungleichheiten nochmal verstärkt. Weil das einfach Mehrbelastungen für Familien darstellt, de facto so fragmentierte, häufig dann ja auch schlecht planbare Arbeitszeiten. Das stellt einfach nochmal die Vereinbarkeit vor ganz neue Herausforderungen und die Lasten, die dadurch entstehen, die bleiben dann doch häufiger eben bei den Frauen. Das heißt, das ist ja auch, wird ja ganz oft unterstellt mit flexibleren Arbeitszeiten und wenn Frauen mehr Erwerbsarbeit leisten, dass wir dann automatisch mehr Gleichstellung haben, das stimmt so nicht. Das ist schon ein bisschen voraussetzungsreicher. Wobei ich, um das auch nochmal klar zu sagen, mir für Deutschland schon wünschen würde, dass Frauen mehr Erwerbsarbeit leisten. Aber ich möchte diese Debatte nicht führen, ohne dass wir darüber reden, wer die Sorgearbeit macht.
Ja, ich finde das sehr wichtig, oder? Und es zeigt eben, wie du sagst, es zeigt, dass diese Flexibilität, diese hochgelobte Flexibilität eben überhaupt nicht das bringt, was sich zum Beispiel die Arbeitgeber, was sie behaupten, oder? Dass es eben nicht einfach positiv ist für die Beschäftigten. Das finde ich sehr interessant, diese Forschung, die eben zeigt, dass das eher kontraproduktiv ist. Einerseits bezüglich der Vereinbarkeit und natürlich auch bezüglich der Erholung, oder? Die fällt dann eigentlich weg, oder? Man muss dann wieder von vorne beginnen, mit sich zu erholen, weil man dann ja wieder in den Arbeitsgedanken war und die Erholung so einfach zunichte gemacht wird.
Genau. Und deshalb ist es ja auch wenig überraschend, dass die Leute dann häufiger krank sind.
Genau, das wirkt sich dann nicht überraschenderweise auf die Gesundheit aus, genau. Deshalb sind diese langen Arbeitszeiten wirklich sehr problematisch, weil sie häufig eben nicht mal genug Zeit für Erholung lassen, insbesondere wenn dann die Freizeit noch unterbrochen werden muss.
Also wenn wir das alles mal zusammennehmen, was wir jetzt so besprochen haben, dann muss man ja schon festhalten, dass dann die, nicht die Arbeitszeit per se, aber die zu hohe Arbeitszeit und die vielleicht auch zu fragmentierte Arbeitszeit ja durchaus eine Konsequenz hat auf die Gesundheit der Menschen.
Ja, genau. Das sehen wir sehr stark. Da gibt es viele Hinweise, die das zeigen, dass die Gesundheit beeinträchtigt ist und eben auch die Produktivität. Oder wenn wir, es ist eben überhaupt nicht gegeben, dass wenn wir länger arbeiten, dass wir dann mehr produzieren, dass wir dann produktiver sind, sondern viel mehr. Also das ist bekannt und es gibt Studien, die das zeigen, ab einer gewissen Anzahl Stunden pro Tag zum Beispiel, macht man mehr Fehler, hat man länger, um die Aufgaben zu erledigen, generell wird man unproduktiver.
Ja gut, wir reden ja da über einen dauerhaften Prozess, das ist ja nicht so, dass man da einmal eine Stunde länger sitzt und dann ist die Sache erledigt, sondern das ist ja dann so ein täglicher Vorgang, also arbeitstäglicher Vorgang, vielleicht genauer formuliert, und der kumuliert sich dann natürlich hoch, und wenn man 20 ist, dann hat das vielleicht auch nochmal eine andere Auswirkung, als wenn man dann 50 ist, ne? Vor allen Dingen, wenn man das dann schon 30 Jahre gemacht hat, dann am Ende.
Ja, ich denke, genau, wir sehen es bei zu langen Arbeitstagen oder eben auch, dass wir gesehen haben, dass auch die Wahrscheinlichkeit für Unfälle zum Beispiel steigt. Aber wir sehen natürlich auch kumuliert, ja, wenn einfach nicht genug Zeit für Erholung auch da ist, dass sich das auch negativ natürlich auswirkt.
Und dann ist es natürlich auch nochmal, beißt es sich mit einem Ziel, das ja dann wiederum auch immer formuliert wird, dass das Renteneintrittsalter erhöht werden soll. Und da sagen wir ja sowieso immer, naja, lass uns doch erstmal überlegen, was wir tun müssen, damit die Leute das Renteneintrittsalter erreichen, weil jetzt ja ganz viele schon sagen, sie glauben nicht, dass sie das schaffen. Und natürlich ist so eine dauerhafte Stressbelastung das absolut Schädlichste, was man machen kann, wenn man eigentlich das Ziel hat, die Arbeitsfähigkeit möglichst lang zu erhalten, wogegen ja jetzt erstmal auch gar nicht spricht. Ja, spricht ja nichts dagegen, darüber nachzudenken, was man an Gesundheitsschutz und so weiter machen kann, damit die Leute ihr Renteneintrittsalter erreichen. Aber entgrenzte, lange, fragmentierte Arbeitszeiten helfen da überhaupt nicht. Im Gegenteil, die schaden diesem Ziel.
Also um das vielleicht nochmal zusammenzubinden, ich will ja immer nicht ausschließen, dass man auch von anderen Ländern etwas lernen kann. Ich glaube, das wäre jetzt auch kein gutes Fazit. Aber man sollte sich, glaube ich, mit den Vergleichen nicht allzu einfach machen, Bettina, oder?
Genau. Und die Frage ist ja auch, was kann man lernen? Man kann bestimmt viel Gutes in Sachen Lebensqualität von der Schweiz lernen. Aber von der Arbeitszeitpolitik der Schweiz kann man, glaube ich, nur lernen, dass lange Arbeitszeiten keine besonders gute Idee sind. Und auch die Ziele, die wir ja auch teilen, Geschlechtergleichheit, hoher Lebensstandard, Wirtschaftswachstum, Wohlstand, dass die damit nicht erreicht werden.
Ja, in dem Sinne, vielen Dank für das Gespräch an Bettina Kohlrausch und Noemi Zurlinden.
Dankeschön.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir 2. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.